Und ich meine, wenn wir an früher denken, ist es für mich unfassbar und unglaublich, dass Marianne Koch heute hier ist. Ja. Die erste Moderatorin von 3 nach 9. Marianne, ich erlaube mir, dich zu duzen, weil du es mir angeboten hast. Sonst hätte ich viel zu viel Respekt, das zu tun. Aber wir müssen verraten, das Studio, aus dem wir senden, ist nicht das Studio von damals.
Von der ersten Sendung, ja.
Genau, das war eher am Rande von Bremen.
Ja.
Ein schmuckloser Bau, aber mit sehr viel Geschichten und sehr viel Tradition. Wie war das bei 3 nach 9? Das hat begonnen am 19. November 1974.
Das muss man sich vorstellen.
Meine Talkshows waren ganz in den Anfängen damals.
Ja.
Und wenn ich mich richtig...
War die erste Sendung, ja.
Du warst bei der allerersten Sendung schon dabei. Was habt ihr euch vorgenommen? Was war eure Idee?
Die Idee kam von Dieter Ertl, dem Intendanten, der das schon mal versucht hatte im Süddeutschen Rundfunk. Und der vogelwilde Sendung machen wollte. Also es war nicht so brav und gesittet wie heute. Und es war einfach ein Versuch, mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Das Studio war nackt, keine nicht so schönen Sachen wie hier. Es waren Wirtshaustische, so 10, 15 ungefähr. Und der Regisseur saß in der Mitte,
ja, der,
Mike
der,
Leckebusch.
Ja, das war eine Legende, weil er den Beatclub dann noch gemacht
hat. Ja, genau, der hat also sehr viele Musiksendungen auch gemacht und hat von dort aus seine Kameraleute in die verschiedenen Richtungen geschickt, wo wir, also ich als Frau und Gerd von Paczenski, der eigentlich ein hohes Tier war hier bei Radio Bremen.
Ja, ewig gut gelaunt, muss man dazu sagen. Also eher brummig, sagen wir mal so, eher der Typ brummig.
Ja.
Und natürlich der unvergessene Wolfgang Menge.
Ihr wart am Anfang.
Hat man euch gesagt, wir setzen euch Gäste hin, die wir aussuchen, oder habt ihr die mit ausgesucht? Und hattet ihr irgendwelche Vorgaben durch die Redaktion?
Es ist sehr, sehr wenig. Wir haben gesagt, wir machen Gespräche. Interessante Leute da und wir machen jeweils Gespräche. Keine Vorbedingungen, gar nichts. Wir waren auf uns selbst gestellt. Die ganzen Sendungen, wir haben uns meistens mittags getroffen zu einem Arbeitsgespräch.
Ja, aber da gibt es natürlich große Mythen, diese Arbeitsgespräche Stunden dauerten.
Ja.
Auch unterstützt wurden durch reichlich Zufuhr eines Getränks, das manchmal rot, manchmal rosé, manchmal weiß ist. Und das ihr dann unter Absingen schmutziger Lieder hier im Sender ankam.
Das steht alles so nicht natürlich. Also wir waren total zurückhaltend und nüchtern, aber wir haben gut miteinander geredet. Wir mochten uns halt sehr.
Und gab es von Anfang an den Vorsatz, geht an die Gäste hart ran?
Nein, es war mehr, wir bringen euch interessante Gäste, macht mit denen, was ihr wollt. Und so kam ich als Medizinstudentin dazu, auch Helmut Kohl zu interviewen, der Bundeskanzler.
Hattest du vor dem Bammel?
Nein.
Hattest du nie vor einem Gast Angst?
Angst nicht, also schon ein bisschen gespannt und man hat sich natürlich ein bisschen informiert und so, ziemlich informiert, aber Angst, nein, ich habe überhaupt immer so Sachen gemacht, für die ich eigentlich gar nicht ausgebildet war.
Ja, völlig unerwartet zu dir in diesem Sendung.
Ja, absolut. Ich habe ja auch diese ganze Schauspielerei da am Anfang, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, dann kam nach ein paar Semestern der Film. Nie eine Stunde.
Darf ich das einmal? Ich meine, dir hängt das aus den Ohren raus, aber man muss das für immer neue Generationen von Zuschauern und Zuschauerinnen erklären. Du hast gedreht unter anderem mit Clint Eastwood, mit Gregory Peck und mit Heinz Rühmann.
Ja, also mit lauter interessanten Leuten, interessante Regisseure. Ja, aber eben auch ohne jede Ausbildung, einfach frech, tollkühn und so. Und das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, das hat mir meine Mutter, glaube ich, beigebracht. Die hat gesagt, traut euch, ihr Kinder, mein Bruder und ich, wenn ihr was machen wollt, versucht es. Und so. Ja. Ja.
Mutter, eine Mutter, die es im Leben nicht so leicht hatte.
Richtig, ja.
Und von der, glaube ich, du mal gesagt hast, die hat das Verdienst, dass wir aus dem Krieg und aus unserer schwierigen Kindheit
ohne Traumata herausgekommen sind. Ja, weil sie zuversichtlich war und unser Selbstbewusstsein sehr gestärkt hat. Das war eine wunderbare Mutter. Ja, ja. Und das ist ein großes Glück. Ja. Dann kam ich in diese Situation hier, also nicht so komfortabel und schön und nett wie hier, sondern ja, man hat halt geschaut, was für Gäste man hatte und dann hat man mit denen geredet. Der Wolfgang Menge hat zum Beispiel den Schneider der englischen Königin mal als Gast gehabt und hat auf Biegen und Brechen versucht, die Körpermaße der Königin herauszufinden.
Aber nicht rausgefunden. Ne? Aber nicht rausgefunden. Der Schneider hat echt Charakter.
Der, ja. Ja,
Wolfgang Menge hat auch zu Gästen gleich am Anfang gesagt, eigentlich interessiere ich mich für Sie nicht. Ja. Ja, das nennt sich Eisbrecherfrage.
Ja? So cool. Was zum Beispiel auch war, dass einer der Kameraleute hat sich mal geärgert über irgendein Gespräch, was wir da hatten. Also ich war da nicht beteiligt, aber ich glaube Paczenski oder so. Dann hat er seine Kamera stehen gelassen, ist da hingegangen zu dem Tisch und hat gesagt, jetzt will ich euch mal was sagen. Niemand hat irgendwas dagegen gehabt.
Sag mal, und die Zuschauer, wie haben die reagiert? Gab es nicht auch viele Leute, die sich über dich und die anderen sehr aufgeregt haben?
Ja, teilweise. Also die Redaktion hat dann, wir waren politisch nicht ganz ausgeglichen, sagen wir mal so.
Ihr wart, also der Sender hatte früher den Spitznamen Radio Hanoi. Und 3 nach 9 war jetzt nicht unbedingt das Gegenteil so politisch.
So kann man das richtig ausdrücken, ja. Aber es kamen dann schon auch so Briefe, damals hat man auch Briefe geschrieben, an den Sender, schmeißt die Koch doch über die Mauer und so.
Das war übrigens Standard früher, ja? Also geh doch rüber oder so.
Ja, genau. Und der Bayerische Rundfunk hat sich auch sehr zurückgehalten, wollte die Sendung nicht unbedingt auch mit aussenden.
Nicht unbedingt? Also die wollten es einfach nicht.
Nee, die wollten nicht. Ja, aber es gab natürlich auch wirklich wunderbare Situationen. Security gab es auch nicht, ja. Und eines Abends, während einer Sendung, kam so ein Trupp, vielleicht ja, 6, 8, 10 Leute und so, von der Straße einfach ins Studio rein, muss man sich vorstellen, und hat zu dem dort stehenden Aufnahmeleiter gesagt, wir wollen hier mitdiskutieren. Kann man sich vorstellen, was da heute passieren
soll? Wahnsinn, vor allem heute, wo Ursula von der Leyen ist.
Der Aufnahmeleiter hat gesagt, da drüben ist noch ein freier Tisch, setzt euch doch mal hin. Kommt sofort jemand, der mit euch redet. Und so war es auch. Wir haben die mit einbezogen.
Verrückt.
Ja. Und das war eben das Schöne an der Sendung, dass dauernd improvisiert wurde, dauernd irgendwie hat man Sachen gemacht, von denen man nicht gedacht hat, dass man sie macht.
Kanntet ihr das Wort Quote?
Das weiß ich nicht, aber wir waren immerhin die Ersten und dann ist 3 nach 9 stetig angestiegen im Interesse.
Darf man hier in die Runde fragen, ob ihr früher 3 nach 9 geguckt habt oder gar noch bis heute? Also würde mich wahnsinnig interessieren, zum Beispiel Ursula von der Leyen, Freitagabend, einsam in Brüssel. Kann man deutsches Fernsehen gucken und sogar in eine Talkshow zappen?
Ich habe öfter reingesappt in 3 nach 9, einfach weil es hier so eine wunderbare Gesprächsatmosphäre ist. Und wenn man einfach mal so klasse.
Wollen wir mal die Jüngeren in der Runde fragen. Lasse Stollei, 18 Jahre alt, ich erwarte da nämlich jetzt Schreckliches. Kanntest du 3 nach 9, als wir dich eingeladen haben?
Also ehrlich gesagt nicht wirklich.
Ja! Autsch, autsch. Hattest du schon mal davon gehört?
Ja, also ich hatte schon mal so weit davon gehört, aber wirklich eine ganze Sendung angeschaut hatte ich mir nicht.
Und deine Eltern, haben die 3 nach 9 schon mal gesehen? Also als du jetzt gesagt hast, du kommst zu uns, wussten die was damit anzufangen?
Also meine Mutter nicht, aber mein Vater hatte die schon mal
läuft
gesehen.
Läuft super für uns, Giovanni.
Und natürlich meine Großeltern. Tastet sich langsam vor, bis zu den bis Groß- und Großeltern.
Genau. Großeltern.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Ich weiß, aber bei Ihnen weiß ich, dass 3 nach 9 eine große Rolle in Ihrer Jugend gespielt hat.
Genau, es spielt eine große Rolle. Und auch wenn ich jetzt Sie sehe, Frau Koch, ja, ich verbinde damit nicht so Gutes, muss ich offen sagen. Weil, bis wann haben Sie 3 nach 9 gemacht? Wissen Sie das?
Von 74 bis, ich glaube, 82.
Genau, 82. Und da war ich 15. Und meine Eltern, vor allem mein Vater, liebte 3 nach 9 zu gucken. Und ich wollte aber freitagabends ausgehen, weggehen. Und zwar heimlich, weil ich nicht durfte, weil ich nur 15 war. Und dann ging es darum, dass alle die Sendung guckten. Und ich versuchte, die Sendung so langweilig zu bezeichnen, meinen Eltern das madig zu machen, dass sie früher ins Bett gehen, dass ich weg konnte. Ja? Und dann waren sie, aber mein Vater liebte auch sie. Und dann kamen auch noch tolle, interessante Gäste. Und ich sagte dann immer, ach, so interessant ist das doch nicht. Papa, bist du nicht langsam mal müde? Ja, und ich hatte in meinem Kinderzimmer schon meine Ausgekluft, irgendein T-Shirt. Und dann guckten die aber immer weiter und immer weiter. Und ich sah meine Ausgezeichnung. Zeit durch sie schwinden. Ja? Und das ist so tief in mir gewesen, als ich sie gerade eben gesehen habe, dachte ich auch wieder, der Abend. Ich komme nicht aber, mehr weg.
Man muss sagen, dass die Presse, die Kritik mit Ihnen am Anfang milde war, mit euch allen. Also Talkshow Wild und so weiter, Radio Bremen. Aber schon 1978 erschien zum Beispiel in der Zeit eine Kritik, in der es hieß, die Sendung sei viel zu brav geworden. Also du siehst, es fing sehr früh an,
dass man
mit dem Rückblick, dass früher alles viel besser, viel wilder und viel kritischer war.
Also am Anfang war es wild und kritisch, das ist richtig.
Und dann habt auch ihr euch ein bisschen domestiziert worden.
Ja.
Weißt du was, also du hast gesagt, du bist immer irgendwie da reingekommen in Berufe, die du gar nicht gelernt hattest. Nachdem du deine Praxis geschlossen hattest als Internistin, bist du dann Medizinjournalistin geworden, hast dann auch Medizinsendung. Du machst heute noch einmal im Monat auf Bayern 2, Bayerisches Fernsehen, eine Sendung, eine Gesundheitssprechstunde.
Gesundheitsgespräch, live mit Anrufen.
Man kann auch vorher schon einsenden, was man so auf dem Herzen hat. Und ich habe gedacht, wenn ich den Sender hier, Radio Bremen, mit zu Tode erschrecken möchte, dann sage ich, das möchte ich auch. Mit 93 hier noch eine Sendung haben.
Das wäre auch so lustig, Giovanni, wenn du eine Gesundheitssendung machen würdest, der Hypochonder.
Ja.
Hören Sie zu, einmal die Woche. Das wäre wirklich, ich würde es auf jeden Fall
machen. Und Judith, die immer wie so als so ein Jingle reingibt, die Krankheiten, die ich alle schon hatte, also meinte, gehabt zu haben.
Ja. Genau.
Also Cappuccino-Fleck auf dem T-Shirt als eine ganz abartige Form von Krebs irgendwie angesehen. Also Judith hat alles schon mit mir erlebt.
Das stimmt.
Wollen wir uns einen Ausschnitt anschauen, wie denn diese wilden Zeiten mal waren? Erste Sendung, 19. November 1974. Bitte schön.
Oh mein Gott, wie toll.
Die erste. Zu später Stunde noch einmal guten Abend, meine Damen und Herren. Mit 3 nach 9 wird heute eine neue Sendereihe aus der Taufe gehoben.
Sie läuten?
Nicht. Aber ich glaube, wir verzetteln uns hier.
Es ist nur Anweisungen über Telefon und Regie und so wie mit der Regie ins Gespräch bin.
Wenn der Kopf gut ist, ist mir der Charakter wurscht.
Nicht verstanden, wegen Lärm. Sie mich gut
gefallen. Ja, wieder schon.
Marianne Koch, wir lieben es. Wir haben es geliebt, diese ganzen Filme zusammenzustellen mit diesen schönen Erinnerungen. Und wir haben uns gefragt, wir haben ja jetzt ein bisschen ausgesucht, ne? Wir haben uns gefragt, welchen Ausschnitt hätten Sie ausgesucht? Wer war Ihr Lieblingsgast?
Schwere Frage, sehr schwere Frage. Ich glaube, in der ersten Sendung hatte ich den Maler Padua, der sowohl Nazi-Größen als dann Nachkriegsleute porträtiert hat. Mhm. Nicht ganz, ja, da konnte man gut fragen, ja, wie er sich so und so. Und Helmut Kohl habe ich einmal als Gast gehabt. Mhm. Und, aber natürlich Loriot, mit dem ich ja befreundet war. Und das war dann schwierig, weil wenn man befreundet ist, eine Sendung zu machen, wo man ja also nachfragen sollte und so. Aber
wir haben uns gedacht, dass Sie das sagen.
Ja?
Wir haben darauf gewettet und wir haben den Ausschnitt. Und wir zeigen jetzt mal, wie schwierig es war. Jawohl. Hier ist er. Ja, ja. Marianne Koch im Gespräch mit Loriot.
Was mir eben auffiel, dass Gnädigste mich nicht richtig ansprechen konnten. Sprechen wir nur eigentlich, sagen wir nun du oder sie. Wir kennen uns sehr lange, ja. Und es ließ sich irgendwann das Du nicht mehr ganz vermeiden, ja. Und nun, ich meine, nicht so. Ich meine, das war rein gesellschaftlich, es war, ja.
Also ich meine, gut, wir können uns siezen, wenn
wir unbedingt drauf werden. Nein, ich schaff's nicht.
Ich auch nicht.
Ja.
Danach auch, ne?
Ja, ja. Okay.
Was ist, sind Sie angefasst jetzt, weil Sie die Erinnerung so gesehen haben an Ihren Freund?
Nein, das ist einfach schön, den zu sehen.
Ja.
Das war ja ein ganz hochinteressanter, sehr liebenswürdiger Mann.
Ja.
Ne?
Mhm.
Ja. So ist es.
Wie finden Sie das denn generell, wenn man sich duzt in dieser Sendung? Also wir machen das ja relativ oft, Giovanni und ich, dass wir Menschen, die wir kennen, dann auch duzen in der Sendung und haben dann immer das Gefühl, schließen wir damit die Zuschauer aus, wenn wir das jetzt machen? Oder ist es authentisch, weil wir ja sonst auch du sagen? Wie sehen Sie das?
Ganz einfach. Wir duzen uns.
Also wer sich duzt, soll sich duzen und wer sich normalerweise sitzen würde,
wie es natürlich kommt, also es ist auch andererseits manchmal ein bisschen komisch, wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen das Gefühl haben, da laden Moderatoren und Moderatorinnen ihre Freunde ein. aber wenn man jemanden wirklich kennt, dann ist es auch albern, sich zu verstellen, weil es einem immer wieder rausrutscht.
Ja, finde ich auch. Und dann geht es durcheinander. Ne?
Und dann ist es peinlich.
Ja. Sie. Aber wir haben uns anfangs gesiezt.
Obwohl aber hallo, was heißt anfangs? Wir haben uns Jahrzehnte gesiezt.
Eigentlich.
Und du hast
eigentlich
auch
seit heute erst.
Seit sehr kurzem und unvergesslich bleibt dein Satz. Du findest Duzen eigentlich nicht sexy.
Ja, stimmt.
Siehst du, ich hab's mir gemerkt.
Frau Koch, warum haben Sie aufgehört mit 3 nach 9, nach Bitte? 8 Jahren? Warum haben Sie aufgehört?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war da fertig mit dem Medizinstudium, also dem zweiten Teil des Studiums, und habe dann Staatsexamen gemacht und war Assistentin in einer Klinik und habe mich dann in München eine eigene Praxis niedergelassen. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, das war, ja. Es war halt irgendwann, war es halt zu schwierig. Und dann haben wir uns mit großen Freundlichkeiten getrennt.
Und dann haben Sie sich auf die Medizin konzentriert, auf die Praxis und haben in einem Alter, wenn andere an den Ruhestand denken, angefangen, Bestseller zu schreiben. Gesundheitsbücher, einen nach dem anderen.
Also das mit den Bestsellern, das hat sich dann teilweise so ergeben.
Ja,
aber das
mit Sicherheit
war nicht
ohne Grund. Mit Sicherheit nicht ohne Grund. Und Sie haben gerade wieder ein Buch veröffentlicht. Und wir finden das so schön, weil das passt so wunderbar zu diesem Jubiläum. Weil es geht nämlich ums Altern. Jetzt ist 3 nach 9 ja auch 50 Jahre alt geworden. Kommt also so langsam in die Jahre. Und das Buch heißt
so
Mit Verstand altern.
So ein Quatsch, 50 Jahre.
Ja.
Das 50
ich jetzt
Jahre
auch.
Ist gar nichts.
Komm, lass mir doch diese Überleitung jetzt zu diesem Buch, Mensch. Der Untertitel passt zu
gut. Wie es gelingt, geistig fit und lebendig zu bleiben. Könnten Sie nicht nur der Sendung, aber allen, die sich alt fühlen und vielleicht auch alt sind, ein paar Tipps aus diesem Buch geben? Es geht nämlich, finde ich sehr interessant, es geht um die Nervenzellen in dem
Buch. Es geht ums Gehirn und ums Fitbleiben da oben, ja. Aber natürlich überhaupt um den Körper, wie man den... Und das ist nicht alles meine Weisheit, sondern das sind die ganzen Studien, die es darüber gibt. Und da gibt es sehr viele interessante Studien. Und wenn ich das nochmal zusammenfassen sollte, dann... also ganz wichtig ist Bewegung, dass man nicht seine Jahre ab 60 oder so auf der Couch verbringt. Ich meine... Das Allerwichtigste ist, dass man das Alter nicht als eine Bedrohung sieht. Und inzwischen gibt es auch ganz tolle Bücher, internationale Bücher, die eben beweisen, dass wir hier in der westlichen Kultur das immer noch falsch sehen. Und Japan und China und so, da werden die älteren und alten Menschen ganz anders wertgeschätzt. Und komischerweise ist es so, dass mit der Wertschätzung des Alters auch die Möglichkeiten und die Freude, die man haben kann, oder das Abenteueralter ganz anders dann bewertet werden. Also Bewegung ist ganz wichtig. Natürlich ist eine gute Ernährung, möglichst mit eben frischen Sachen und nicht zu viel Industrienahrung.
Sie schreiben dann, im Buch, Gemüse und Kartoffeln ist Ihr Geheimrezept.
Ja, also nicht nur Gemüse, Kartoffeln, aber immerhin eine gute Ernährung ist sicher ganz wichtig.
Nicht so meins.
Ganz wichtig ist natürlich auch dieses sogenannte lebenslange Lernen. Das heißt aber nicht, dass man Lateinbegriffe pauken muss, sondern dass man sich einfach interessiert für neue Dinge. Und zwar immer wieder. Und ganz wichtig sind soziale Kontakte, dass man nicht einsam wird. Einsam ist jetzt inzwischen international auf der ganzen Welt die Krankheit geworden, nicht nur für Ältere, sondern für Junge auch. Und soziale Kontakte eben aufrechterhalten mit Freunden, mit Familie und so weiter. Und dann kommt noch dazu, ja, gut schlafen nach Möglichkeit. Und da gibt es ja gute Möglichkeiten, nicht Tabletten, sondern psychologische Verfahren, dass man, wenn man sehr schlecht schläft, dass man das beseitigen kann. Aber das Wichtige ist einfach, dass man, dass man das Alter als ein Abenteuer oder eine Kunst oder so etwas sieht.
Und dass man das positive Gefühl behält, das schreiben Sie auch. Ja. Und Sie zeigen ja, dass es das Rezept ist, mit Verstand zu altern. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Euch noch eine Überraschung sagen?
Natürlich.
Ja. Julia Engelmann ist bei uns. Julia Engelmann war früher mal Kabelträgerin hier in Bremen und ist inzwischen berühmt als Poetry Slammerin. Ja. Macht wunderbare Texte und hat sich vorgenommen, heute zu unserem Jubiläum einen besonderen Text zu schreiben. Wow.
Überraschung.
Ja, das ist wirklich
ganz schön weit. Ich wusste nicht.
Das ist toll.
Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Hat mich sehr gefreut. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr Reden zu halten und Menschen immer dann zu sagen, was sie mir bedeuten, wenn ich die Gelegenheit dazu kriege. Und weil 3 nach 9 einen besonderen Platz in meiner Biografie und meinem Herzen hat, habe ich mir das nicht nehmen lassen, euch ein kleines Geburtstagsgedicht zu schreiben. Und es heißt Happy B-Day 3 nach 9. Die Gläser voll, die Lichter an, die Sessel voller Namen. Die Kamera fährt und einer sagt, willkommen am Freitagabend. Der Intro-Song und dann Applaus, die Zettel voller Themen. So schaut, so scheint's die ganze Welt ins Studio nach Bremen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ruft das Moderationsduo und vor den Fernsehbildschirmen ruft's, Mensch, da ist ja Leben in der Bude. Da wird gefragt, gesungen, gelacht und manchmal auch geweint. Und Millionen fühlen sich zu Hause am Platz, als säßen sie dabei. Denn es wirkt fast wie zu Hause, so spontan, gemütlich, offen. Dabei köchelt diese Sendung, die jetzt gerade, schon seit Wochen. Rund 96 Menschen gestalten diesen Abend und ich will sie euch alle vorstellen, damit ihr sie alle kennt. Da gibt es Judith und Giovanni, AutorInnen, Redaktion. Da gibt es Requisite, Bühne, Grafik, Bild und Licht und Ton. Da gibt es Kamerafrauen und Männer, Regie, Producer, Produktionsleitung und Aufnahmeleitung, Gastbetreuung, Schnitt, da gibt's Security und Zuspielfilme und auch ein Warm-Upper hilft mit. Da gibt's noch Social Media, HDHs, Kostüm und Maske. Das hier ist euer Applaus, denn ihr macht das fantastisch. Dank euch werden die Nächte lang, lang mit Sting und Amy Winehouse, mit Merkel oder Kanzler. Dank euch geht auch nie der Wein aus. Dank euch können wir lachen, lernen oder einfach träumen. Und aller guten Dinge sind so lange 3 nach 9. Und draußen rauscht die Weser und lauscht tausenden Geschichten aus 50 vollen Jahren zwischen Scheinwerferlichtblitzen und stetig neuem Trubel vor und hinter den Kulissen. Ach, wie gerne würde ich alles, was die Weser weiß, auch wissen. Die Gläser voll, die Lichter an, die Luft ist voller Fragen. Wie schön ist es, bei euch zu sein an diesem Freitagabend. Wie schön es war und ist und wird. Und wie schön ist es zu sagen, ich heb mein Glas auf euch und trinke auf die nächsten 50 Jahre.
Die Redaktion hat das für uns geheim gehalten. Marianne war die einzige Mitwisserin. Julia, danke. War schön. Ja.